VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Wer von Ihnen weiß, kennt mich nicht, frage ich mal so. Einige. Gut, also ich bin Petra Hammesfahr. Ich habe mit 4 Jahren angefangen, Geschichten zu erzählen. Ich habe mit 17 Jahren geheiratet, weil mir im Elternhaus verboten wurde zu lesen. Das war denen alles zu merkwürdig. Ich war immer als Spinner verschrien. Gut, mein erster Mann war Alkoholiker, das war nicht so spannend. Wir haben später in einer Vita geschrieben, über die ersten 24 Lebensjahre gibt die Autorin keine Auskunft. Daraus bezieht sie den Stoff für die Thriller. Das hat funktioniert. Ich hatte mit 40 die erste Veröffentlichung, eine Kurzgeschichte im Playboy. Ich war sogar 2-mal im Playboy und musste mich dafür nicht ausziehen. Das ist auch selten. Bis dahin hatte ich in 10 Jahren 159 Absagen gesammelt für insgesamt 7 fertige und 2 halbfertige Manuskripte. Ich hatte auch 2 Kurzgeschichten und mit einer von dieser Kurzgeschichten habe ich es dann halt in den Playboy geschafft und dann ging es bergauf. Ich schreibe, wie ein Verlag mal so schön festgestellt hat, nicht über die großen Katastrophen, sondern über die kleine Katastrophe nebenan, über das, was in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft passieren kann, vielleicht sogar ohne, dass sie es bemerken. Mir sind die Opfer sehr wichtig. Ich lege Wert auf realistisch dargestellte Polizeiarbeit. Ich ergehe mich nicht in Grausamkeiten, weil ich kann das nicht lesen und ich würde es auch nicht schreiben. Und es ist eigentlich das, was man gemeinhin einen wirklich klassischen Psychothriller nennt. Sollen wir dann einfach anfangen? Gut, also jetzt haben wir zum Beispiel gleich zu Anfang eine Situation, die wahrscheinlich alle Frauen hier kennen, im Drogeriemarkt. Die haben Kosmetik im Angebot. Der Vormittag war hektisch, weil sie nur zu dritt waren. Seit Wochenbeginn fehlte eine Kollegin krankheitsbedingt und das nicht zum ersten Mal. Für den Nachmittag erwartete Jutta Mäuser den gewohnt stressigen Freitagsbetrieb, aber jetzt über Mittag war es noch ruhig. Allerdings keine Zeit zum Verschnaufen. Helene Mattis ging um 13:30 in die Pause. Zu dem Zeitpunkt hielten sich nur 3 Kunden im Laden auf. Weiter hinten konnten sich 2 Stammkunden, beide weit in den 70ern, wieder mal nicht entscheiden, ob sie rote oder weiße Grablichter nehmen sollten. Und am Fotosofortdrucker ließ sich ein scheinbar begriffsstutziger Mann in den 30ern von Ilonka erklären, wie man Bilder von einem USB-Stick auf den Automaten laden konnte. Entweder versuchte der Typ zu flirten oder er nahm Ilonka wegen ihres Akzents nicht für voll und machte sich lustig über sie. Jutta tippte auf Letzteres. Kurz zuvor hatte er sich nämlich schon ausführlich von Ilonka beraten lassen, welches Deo am besten zu ihm passte. Den Vorschlag hatte er dann auch gekauft und brav an der Kasse gezahlt. Dann war er nochmal umgekehrt und hatte Ilonka erneut mit Beschlag belegt. Die Frau, die kurz nach 2 hereinkam, war keine Stammkundin. In den letzten Wochen hatte Jutta sie jedoch schon öfter gesehen und abkassiert. Immer am Freitagvormittag bisher, so zwischen 11 und 12. Eine von denen, die sogar Kleckerbeträge mit Karte bezahlten und vermutlich selten übersehen wurden. Platinblond, flotte Kurzhaarfrisur, mindestens 1,80 groß und so dürr, dass Jutta sich fragte, ob sie wohl 2 oder 3 Wattebällchen zum Frühstück genommen hatte, mit Orangensaft getränkt, den die superdünnen Models angeblich bevorzugen, oder lieber mit Apfelschorle, weil die weniger Kalorien hatte. Hübsch war sie, das ließ sich nicht leugnen. Und perfekt gestylt. Für Anfang Januar vielleicht etwas zu dünn angezogen. Draußen waren es nur knapp über 0 Grad. Aber wenn man mehr Wert aufs Äußere legte als auf die Gesundheit. Knallenge schwarze Jeans, schwarzes Raulederjäckchen, das nur bis zur Taille reichte, flache Wildlederstiefeletten mit Strassapplikationen. Na, bei ihrer Größe waren höhere Absätze auch nicht zu empfehlen. Das Gesicht so perfekt geschminkt, als wolle sie gleich zum Casting für Germany's Next Topmodel. Aber dafür war sie wahrscheinlich schon zu alt. Jutta schätzte sie auf Mitte 20. Sie selbst war 58 und mindestens 60 Kilo schwerer. Ihren Platz an der Kasse hatte sie nur ungern verlassen, aber wo gerade nichts los war, blieb ihr nichts anderes übrig, als in gebückter Haltung die Kästen unter den Regalen mit Schaufestiger und Haartönung aufzufüllen und dabei weiter die Kundschaft zu beobachten, so gut es eben ging. Bisher hatte die Blonde jedes Mal einen dreirädrigen Kinderwagen mit einem ausnehmend hübschen Baby dabei gehabt. Eins von den Kindern, bei denen man sich unwillkürlich fragte, welche Gene man haben musste, um so etwas Süßes auf die Welt zu bringen. Diesmal brachte sie einen etwa dreijährigen Jungen mit. Vom Aussehen her der größere Bruder des Babys. Handy am linken Ohr, den Jungen an der rechten Hand mit sich zerrend, steuerte sie den Stapel Körbe an, gab dabei ihren Standort durch, wie das heutzutage bei jungen Leuten üblich war, und wollte wissen, wo bist du denn gerade? Jutta, die keine 2 Meter entfernt am Boden hockte, wurde keines Blickes gewürdigt. Weiter plappernd, jetzt ging es um einen Hustensaft, der super gut wirkte, nahm sie einen Korb und ließ dafür den Jungen los. Der machte sich augenblicklich in Richtung der Süßigkeiten davon, einige lagen in Griffhöhe von Kinderhänden, aber ihn hatte Jutta gut im Blick. Nichts anfassen, Max, mahnte die Blonde im Weitergehen, ohne sich nach dem Jungen umzudrehen. Das hättest du wohl gerne, dachte Jutta und sah im nächsten Moment verblüfft, wie der kleine Mann beide Händchen auf den Rücken verschränkte, schien gut erzogen, das Kerlchen. Hätte Jutta dem hübsch angemalten Knochen gar nicht zugetraut. Solche waren meist derart mit sich selbst beschäftigt, dass keine Zeit blieb für Kindererziehung. Und das war nun mal kein Job, den man zwischen Kleiderschrank und Schminkspiegel erledigte. Die Blonde bog in den Gang mit Beibenahrung ab. Vorübergehend sah Jutta sie nicht mehr. Sie hätte sich aufrichten müssen, um in einen der an strategisch wichtigen Punkten im Laden angebrachten Spiegel verfolgen zu können, was die Dürre tat. Es war ihr zu mühsam und auch nicht nötig. Die Frau kam bereits wieder zurück. Jutta in den Hauptgang, den Jutta in voller Länge einsehen konnte. Im Korb lagen 2 Gläschen fürs Baby. Der kleine Junge stand noch schmachtend vor den Süßigkeiten. Er war entschieden wärmer bekleidet als seine Mutter. Stiefelchen, dick gefütterter Anorak, auf dem Kopf eine von diesen Plüschmützen mit Ohren, die Jutta bescheuert fand. Damit sah er von hinten aus wie ein Teddybär. Offenbar wurde ihm langweilig. Mit unverändert auf dem Rücken verschränkten Händen schaute er sich nach seiner Mutter an. Die hatte vor dem Ellen-Betrix-Regal Halt gemacht und studierte die Lippenstiftauswahl. Das Handy hatte sie eingesteckt, den Korb vor dem Regal abgestellt. Von seinem Standort aus konnte der Kleine seine Mutter nicht sehen. Doch statt sich auf die Suche nach ihr zu machen, lief er zum Eingang. Und, da die Tür automatisch aufglitt, 2 Schritte ins Freie. Jutta wollte die Frau schon aufmerksam machen, weil sie befürchtete, das Kerlchen könne entwischen. Aber er lugte nur um die Ecke zur Sparkassenfiliale nebenan, kam zurück in den Laden und hatte anschließend seinen Spaß daran, dass die Tür auf und zu ging, wenn er 2 Schritte vor oder zurück machte. Na, sollte er sich amüsieren. So kam wenigstens etwas frische, kalte Luft herein. Leider verlor er nach 2-mal hin und her die Lust an dem Spiel und blieb draußen stehen. Schade. Seit Wochen war es viel zu warm im Laden. Jutta hatte es der Zentrale schon mehrfach gemeldet, bisher ohne Ergebnis. Die stickige Luft machte sie kurzatmig. Die gebückte Haltung verursachte ihr schmerzende Kniegelenke. Sie sehnte sich nach ihrem Platz an der Kasse, aber noch machte niemand Anstalten, sich diesem Bereich zu nähern. Die alten Frauen mit den Grablichtern hatten sich wie üblich für Weiße entschieden und palaverten jetzt vor den Haushaltsreinigern. Wie jedes Mal diskutierten sie über diverse Werbespots und griffen dann irgendwann zu bewährtem. Der Mann am Fotosofortdrucker erhielt wohl einen Anruf. Jedenfalls zog er sein Handy aus der Jackentasche, warf einen Blick aufs Display, verabschiedete sich mit Handschlag von Ilonka und verließ den Laden ohne Fotos oder sonst etwas zu machen, was ihn gezwungen hätte, noch einmal die Kasse anzusteuern. Im Hinausgehen hörte Jutta ihn sagen, alles klar, bin schon fast bei dir. Draußen rannte er dann beinahe den kleinen Jungen über den Haufen. Mit einem Griff an die Jacke verhinderte er, dass das Kerlchen stürzte. Anschließend fuchtelte er mit beiden Armen herum, machte Buh, als wolle er den Jungen noch zusätzlich erschrecken. 2 Teenies kamen dazu. Der Blödmann steckte sein Handy ein, sagte irgendwas von einer Freundin. Jutta verstand nur das eine Wort. Die beiden Mädchen fanden den kompletten Satz anscheinend wahnsinnig komisch und gackerten los wie alberne Hühner. Der Mann wandte sich nach links, wie die meisten, die motorisiert waren. Zwar gab es Parktaschen an den Straßenrändern, aber eine Lücke zu finden konnte dauern. Und ein paar Meter weiter, neben der Sparkassenfiliale, führte ein Durchgang zum großen, zentral gelegenen Schlossparkplatz. Die Mädchen drehten sich nochmal kichernd nach dem Blödmann um, ehe sie hereinkamen und sich geradewegs zu dem Hungerhaken in den Kosmetikbereich gesellten, wo sie dann weiter herumalberten. Doch nun passten mit Ilonka 2 Leute auf. Obwohl alle Waren gegen Diebstahl gesichert waren, hatte man in letzter Zeit nicht Augen genug. Es wurde sehr viel geklaut. Dreimal die Woche mindestens schlug die Warensicherungsanlage an. Einige blieben dann stehen und redeten sich mit einem Versehen heraus. Andere hauten ab. Und wenn man nicht schnell genug war? Die Blonde hantierte inzwischen vor dem Manhattan-Regal mit Lippenstiften, als könne sie sich nicht für eine Farbe entscheiden. Ob sie zwei oder drei in der Hand hielt, konnte Jutta nicht erkennen. Sie blieb in erhöhter Alarmbereitschaft. Auf ihre Menschenkenntnis bildete sie sich eine Menge ein, hatte schon mehr als einer Person an der Nasenspitze, dem Gesichtsausdruck, der Körperhaltung oder dem Gefummel mit Kleinteilen angesehen, dass man sie im Auge behalten musste. Der kleine Junge stand immer noch draußen. Als Jutta genauer hinschaute, hatte sie den Eindruck, dass jemand mit ihm sprach. Er hielt das Köpfchen so, als schaue er zu einer größeren Person auf. Zu sehen war aus Juttas Position niemand, aber plötzlich hatte sie ein komisches Gefühl. Im September sollte es in Blerichen eine Beinahe-Entführung gegeben haben. Ein Mädchen war von einer Frau angesprochen worden und gebeten worden, einen Weg zu zeigen. Das Mädchen war so schlau gewesen, wegzulaufen. Wenn sich nun jemand so ein Kerlchen schnappte, der Kleine begriff doch gar nicht, wie ihm geschah. »Hallo?« rief Jutta nach hinten in den Laden und stemmte sich ächzend in die Höhe. »Der kleine Junge ist rausgelaufen.« Ihm hinterher zu rennen, wenn er aus ihrem Blickfeld verschwinden sollte, dazu fehlte ihr die Kondition. Sie schob den angefüllten Kasten mit einem Fuß und das Regal, sammelte die leeren Kartons ein und brachte sie zu den Sammelbehältern mit Papier und Papier und Batterien vor der Glasfront, spähte dabei nach draußen. Die Blonde kam eilig in den Eingangsbereich, was die Tür erneut in Bewegung setzte, und rief ihrerseits: »Max, was machst du da? Komm sofort her!« Der Junge kam auf der Stelle wieder herein mit einem Lolli in der Backe. Draußen geriet eine ältere Frau in Juttas Blickfeld, die sich zuvor offenbar mit dem Kerlchen unterhalten hatte. Jutta kannte sie vom Sehen, wusste allerdings nicht, wie sie hieß. Manchmal kam die Frau rein für ein Stück Seife oder einen Tee. Immer war sie freundlich, beinahe devot. Früher war sie nur ein- oder zweimal pro Woche aufgetaucht. Seit letzten Sommer geisterte sie beinahe täglich in der Stadt herum und konnte an keinem kleinen Kind vorbeigehen, ohne es anzuquatschen und ihm so einen Lolli zu schenken. Jutta hatte es schon mehr als einmal beobachtet. Im Sommer hatte die Frau wadenlange, sackartige Kleider getragen, manchmal eine Strickjacke drüber. Die Sachen mochten ihr früher mal gepasst haben, aber nun schlotterten sie um den dürren Körper herum wie ein altes Jackett um eine Vogelscheuche. Seit dem Herbst trug sie statt der Strickjacke einen zeltartigen, verschlissenen schwarzen Poncho mit Kapuze, in der sie von hinten aussah wie Batman. Ein auffälliges Kleidungsstück. Die gesamte Rückenpartie war bestickt, die Stickerei auch noch mehrfach mit verschiedenen Garnen ausgebessert. Ursprünglich mochte es mal ein weißer Adler mit ausgebreiteten Schwingen gewesen sein. Mittlerweile sah der Vogel aus wie ein halbgerupfter Geier. Deshalb hatte Jutta die Frau still für sich Geier Walli getauft. Die Schultern hielt sie nach vorn gezogen, den Kopf gebeugt, als befürchte sie, ihre Kapuze könne runterrutschen. Wie immer hatte sie eine altmodische Einkaufstasche dabei, obwohl man das in den meisten Läden nicht gerne sah. Aber bei Geier Walli wäre Jutta nie auf die Idee gekommen, eine Taschenkontrolle vornehmen zu wollen. Diese Frau roch förmlich nach Ehrlichkeit. Irgendwer hatte mal behauptet, sie sei ein bedauernswertes Geschöpf, habe wahnsinnig viel Pech gehabt im Leben, sei nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber völlig harmlos. Und mit Kindern könne sie wirklich gut. Jutta erinnerte sich nicht mehr, wer das gesagt hatte, vermutlich jemand, der Geier Walli näher kannte. Nachgefragt hatte sie nicht. Pech hatte sie selbst schon genug gehabt. Da musste sie sich nicht auch noch mit dem Elend anderer Leute beschäftigen. Geier Walli schaute dem kleinen Max hinterher. Als sie Jutta bemerkte, lächelte sie scheu. Jutta lächelte freundlich zurück. Ein paar Sekunden lang standen sie sich Auge in Auge gegenüber, nur durch die Glasscheibe getrennt. Dann ging Jutta zu ihrer Kasse hinüber, sah aber noch, dass die Frau im Poncho sich nach links zum Durchgang wandte, wie der Typ, der sich über Ilonka lustig gemacht und den kleinen Max beinahe umgerannt war. Und durch diesen Durchgang, wenn man den betritt, ist man praktisch auf der Straße sofort verschwunden. Ist verständlich. Max wurde währenddessen von seiner Mutter bei einem Arm gepackt und geschüttelt. Sie hatte ihm den Lolli aus der Backe gezogen und fuchtelte ihm damit vor dem Gesicht herum. Was hatte ich dir gesagt? Legte sie los. Nichts anfassen. Wo hast du das her? Ihre Augen huschten hinüber zu den Süßigkeiten, wohl um festzustellen, ob er den Lolli dort weggenommen hatte. Von ein liebe Oma, antwortete der Kleine eingeschüchtert. Daraufhin wurde die Blonde regelrecht hysterisch. Welche Oma denn? Oma Esther ist verreist, das weißt du doch. Und Oma Gabi ist eine Hexe. Wie oft hab ich dir schon gesagt, dass wir sie nicht mehr mögen und nichts mehr mit ihr zu tun haben wollen? Familie, dachte Jutta und ließ sich schnaufend auf dem Stuhl in der Kassenbox nieder. Kann schlimmer sein als die Pest. Es war keine von seinen Großmüttern, sagte sie. Es war eine ältere Frau, die wir hier öfter sehen. Sie ist ein bisschen wirr im Kopf, aber vollkommen harmlos. Tut keiner Menschenseele was zu Leide. Sie schenkt kleinen Kindern nur diese Traubenzuckerlollis. Er soll von Fremden nichts annehmen, rechtfertigte die Blonde ihr Gezeter, gab Max den Lolli zurück, schob ihn vor die Bilderbücher, trug ihm auf, lieb zu sein und versprach, gleich kaufe ich dir dann so ein Buch. Süßigkeiten hast du jetzt genug. Dann ging sie wieder zur Kosmetik, blieb diesmal aber schon beim ersten Regal mit Nagellacken und Entfernern stehen. Nun alberten nämlich die Teenies vor den Lippenstiften herum, malten sich gegenseitig die Münder ab, mischten die Schmiere wieder ab und probierten eine andere Farbe. Jutta schüttelte erst vom Zusehen. Blondie vermutlich auch. Sowas testete man doch auf dem Handrücken. Wer wusste denn, wer sich damit schon überall angemalt hatte? Max schaute sich eine knappe Minute lang die Bilderbücher an, ohne eins anzufassen. Dann zog es ihn erneut zum Eingang. Tür auf, Tür zu, Schrittchen ins Freie, Blick zur Sparkasse. Wahrscheinlich hielt er Ausschau nach der lieben Oma mit den Lollis. Jutta konnte ihn nicht im Auge behalten. Die beiden Alten mit den Grablichtern schoben ihren Wagen neben das Laufband, begannen mit vereinten Kräften auszuräumen und zu sortieren, wer was bezahlen musste. Während Jutta die erste Portion am Scanner vorbeiführte, erregte draußen etwas die Aufmerksamkeit des Jungen. »Mama, guck«, rief er, kam hereingewetzt, als hätte ihn jemand oder etwas erschreckt. »Zum Donnerwetter, Max!« Die Blonde kam erneut nach vorn gehetzt. »Du sollst doch nicht...« Sie erreichte den Kleinen, packte ihn mit einem Arm um die Taille, hob ihn hoch und nahm ihn mit nach hinten, wo sie sich am Essenzregal noch minutenlang mit Lippenstiften beschäftigte, ohne einen in den Korb zu legen. Jutta blieb an der Kasse sitzen. Die Teenies waren zu den Düften weitergezogen. Außer Sichtweite von Ilonka, ganz geheuer, waren ihr die beiden auch nicht. 2 Minuten später kam ein älteres Ehepaar herein, ebenfalls Stammkunden wie die Frauen mit den Grablichtern. Kunze hieß das Paar, kam gerne mittags, dann war oft Zeit für ein Schwätzchen. Als die Blonde sich schließlich mit den beiden Gläschen für ein Baby und dem Pixie-Buch zur Kasse bequemte, war Jutta überzeugt, dass sie einen Lippenstift eingesteckt hatte. Eine Tasche hatte sie nicht dabei, ließ sich eine Tüte geben, aber am Jäckchen und der Jeans gab es Taschen, darin hatte sie auch ihr Handy verstaut. Ein Schlüsselband war am Gürtel der Jeans befestigt. Jutta kassierte ab, schaute ihr nach, weil sie erwartete, dass der Alarm ausgelöst wurde, als die Frau mit der Tüte in der einen und Max an der anderen Hand die Warensicherungsanlage passierte. Die Tür glitt auf, nichts geschah. Die Frau wandte sich nach links und schrie im nächsten Moment, »Luca, Hilfe, Luca!« Mit Max im Schlepptau kam sie zurück in den Laden gehetzt und fauchte Jutta an, »Jetzt glotzen Sie doch nicht so blöd, jemand hat mein Baby genommen, rufen Sie die Polizei, mein Baby ist weg!« Noch Stunden später wusste Jutta Mäuser genau, welcher Gedanke ihr in diesem Augenblick durch den Kopf gezuckt war. Blöde Kuh, hast doch selber ein Handy. So, jetzt stelle ich Ihnen die liebe Oma mit den Lollis vor. Zuerst der Mann. 3 Jahre brauchte er zum Sterben von der vernichtenden Diagnose akute myelitische Leukämie bis hin zum letzten, kaum noch wahrnehmbaren Atemzug. Dazwischen ein paar Hoffnungsfunken, die alle viel zu schnell erloschen. Sein Leiden und seinen Tod, der letztlich eine Erlösung für ihn war, steckte Anni Erzig noch irgendwie weg. Dabei hatte sie den Verlust ihrer Eltern, die ihr in der ersten Zeit seiner Erkrankung Halt gegeben hatten und nur ein knappes Jahr zuvor bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren, noch nicht verkraftet. In finanzielle Schwierigkeiten geriet sie nicht, obwohl sie nur eine kleine Witwenrente bezog. Aber ihre Eltern hatten ihr ein großes Anwesen hinterlassen, das sie zu einem guten Preis verkaufen konnte. Mit dem Erlös wollte sie die Ausbildung ihres Sohnes absichern. Nur ein kleines Stückchen Land behielt sie, darauf hatte ihr Mann früher Gemüse angebaut. Annie stellte keine besonderen Ansprüche ans Leben. Sie zog mit ihrem kleinen Sohn in eine kleine Wohnung. Und wenn die Trauer sie zu überwältigen drohte, wenn ihr alles zu viel wurde und sie nicht mehr ein noch aus wusste, betete sie sich vor, dass sie stark sein musste für ihren Sohn, weil er doch jetzt nur noch sie hatte. Als sein Vater erkrankte, war der Junge 2. Bei der Beerdigung war er gerade 5 geworden. Ein zierliches Kind war er. Die Leute schätzten ihn immer ein Jahr jünger. Aber er hatte ein kluges Köpfchen auf seinen schmalen Schultern. Wenn er zu sprechen begann, dachten viele, er ginge bereits zur Schule. Und wenn man mit ihm sprach, musste man sich gut überlegen, was man sagte und wie man es formulierte. Liegt Papi jetzt in der Kiste? Ja, mein Schatz. Aber du hast doch gesagt, er ist jetzt mit Großvater und Großmutter beim lieben Gott im Himmel. Ja, da ist er auch, mein Schatz. Das geht doch gar nicht. Er kann doch nicht im Himmel sein und in der Kiste liegen. Doch, weißt du noch, wie der liebe Jesus es gemacht hat? Darüber hatten sie im Kindergarten gesprochen. Christi Himmelfahrt, die Auferstehung, das leere Grab. So hatte sie ihm ein Jahr zuvor auch das Verschwinden seiner Großeltern erklärt. Zu deren Beisetzung hatte sie ihn nicht mitgenommen. Und er merkte sich alles, er merkte sich jedes Wort und fand in seinem klugen Köpfchen sofort den Widerspruch. Aber wenn Papi wie Jesus in den Himmel gefahren ist, dann kann er doch gar nicht mehr in der Kiste sein, Mami. Doch, mein Schatz, in der Kiste liegt nur das von Papi, was krank war. Seine Seele ist jetzt beim lieben Gott im Himmel. Dann ist Papi nicht ganz da oben. Doch, Papi ist jetzt ein Engel. Engel sind immer ganz. Man kann sie nur nicht sehen. Warum nicht? Weil der liebe Gott uns nicht erschrecken will, wenn er einen Engel zur Erde schickt. Manchmal tut er das, wenn wir besonderen Schutz brauchen. Deshalb haben Engel Flügel. Daran glaubte er noch, als er selbst erkrankte. Er war gerade erst eingeschult worden, als bei ihm die ersten Symptome auftraten. 3 Monate dauerte es, ehe ein Arzt das unsägliche Kürzel AML aussprach. Und Annie spürte, wie in ihrer Brust etwas zerbrach. Aber sie hielt sich aufrecht. 11 Monate lang saß sie Stunde um Stunde neben seinem Bett in der Kinderonkologie, fuhr nur heim, um zu duschen und die Kleidung zu wechseln. Dann schaute sie weiter zu, wie er weniger und weniger wurde, während die Ärzte mit all ihren Mitteln versuchten, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Er wusste viel eher als sie, die es nicht sehen wollte, dass es zu Ende ging. Einmal sagte er, wenn ich ein Engel bin und Flügel habe, dann komme ich vom Himmel heruntergeflogen und passe auf dich auf, Mami, damit du nicht alleine bist. Du darfst dich aber nicht erschrecken, wenn du mich siehst. In seinen letzten Tagen dämmerte er vor sich hin, so klein, so wund, so ausgezehrt von der Krankheit. Sein blasses Gesicht bestand fast nur noch aus Augen. Sein Stimmchen war bloß noch ein Hauch. Er hatte nur noch wenige wache Momente und plötzlich wahnsinnige Angst vor dem Tod, vielmehr vor dem, was danach aus ihm werden sollte. Wenn er die Augen aufschlug und sie neben sich sitzen sah, wisperte er regelmäßig mit diesem panischen Unterton, »Mami, ich will kein Engel sein.« Im Bemühen, ihn zu beruhigen, erwiderte Annie jedes Mal, »Aber als Engel bist du doch bei Papi, bei Großvater und Großmutter im Himmel. Dort ist es wunderschön, mein Schatz, und wenn der liebe Gott dir deine Flügel gibt, dann kommst du zu mir geflogen.« So schwach er auch war. Am letzten Abend schüttelte er das Köpfchen, unterbrach sie damit und tauchte, »Nein, Mami, es gibt keinen lieben Gott.« Das erzählen sie nur, damit man keine Angst hat, wenn man stirbt. In Wahrheit ist der Himmel ein großes schwarzes Loch mit Sternen drin. Es ist furchtbar kalt dort und Steine fliegen herum. Aber keine Engel. Engel können gar nicht fliegen. Ihre Flügel sind viel zu klein. Sie müssen sich an den Sternen festhalten, damit sie nicht herunterfallen. Vielleicht kennt jemand von Ihnen diesen Rammstein-Song. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Sie müssen sich an Sterne krallen, damit sie nicht herunterfallen. Wie er auf diesen Gedanken gekommen war, erfuhr Annie damals nicht mehr. Kurz darauf starb er und Annies Verstand brach in 1000 Stücke, ohne dass es jemand zur Kenntnis nahm. In den folgenden Jahren trug sie das kleine Vermögen, das ihr Sohn nicht mehr für seine Ausbildung brauchte, beinahe vollständig zu einer Frau, die sich als Medium ausgab und behauptete, Lebenshilfe leisten und mit Verstorbenen in Kontakt treten zu können. Zuerst horchte sie Annie wochenlang aus und Annie war beinahe erleichtert, ihr ganzes Elend einem Menschen schildern zu können, der aufmerksam zuhörte. Als dann der erste Kontakt zustande kam, übermittelte das vermeintliche Medium Botschaften, aus denen sich für Annie nach und nach ein überaus positives Bild zusammensetzte. Natürlich waren ihre Lieben im Himmel und selbstverständlich ging es ihnen dort gut. Dafür sorgte Gottvater. Die niederträchtige Person, die Annies kleinem Sohn die letzten Stunden seines irdischen Daseins mit einer Lüge schwer gemacht hatte, schmorte längst in der Hölle. Und das glaubte Annie. Ihr Sohn ließ ausrichten, dass er viele Freunde gefunden habe, darunter auch zwei, deren Namen sie in der Kinderonkologie öfter gehört hatte. Natürlich waren seine Flügel noch zu klein und er deshalb nicht stark genug, um zur Erde zu kommen. Er versprach aber trotzdem zu kommen, nachts, ohne Flügel, weil Engel in Träumen gar keine Flügel brauchten und in ihrer irdischen Gestalt sichtbar werden konnten. Und tatsächlich träumte Annie oft von ihm, wenn sie bei der Betrügerin gewesen war. Auch ihr Mann meldete sich zu Wort und gab gute Ratschläge, wenn Annie sich mit den Problemen des Alltags überfordert fühlte oder an ihrer Einsamkeit zu zerbrechen drohte. Einmal sagte er: "Nicht mehr lange, mein Liebling, dann sind wir hier alle wieder vereint." Eine genaue Zeitangabe bekam Annie bei der Gelegenheit nicht. Sie wurde mit dem Hinweis abgefertigt, eine himmlische Minute könne auf Erden 5 oder 10 Jahre ausmachen. So genau könne man das nie sagen und sie habe noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Welche Aufgabe das war, durfte ihr Mann nicht verraten. Er sagte nur so viel, dass es eine wundervolle Aufgabe sei und dass Annie sie wiedererkennen würde, dass Annie sie sofort erkennen würde, wenn es soweit wäre. Natürlich wird in so einem Fall, wenn ein Kind verschwindet, sofort die Polizei eingeschaltet. Und für die Polizisten stellt sich jetzt die Frage, war überhaupt ein Baby in dem Wagen? Es gibt, wie gesagt, Zeugen, aber alle haben immer nur den leeren Wagen gesehen. Und zum Beispiel diese Teenies, die vorbeigekommen sein müssen, als dann theoretisch noch ein Kind im Wagen gesessen haben müsste, die sind nicht aufzufinden, die haben das Weite gesucht, die melden sich erst viel später. Und es dauert eine ganze Weile, man weiß natürlich von der Kassiererin, da war eben Geierwalli, aber es dauert sehr, sehr lange, ehe man erfährt, wie die Frau heißt und wo sie wohnt. Und als man sich dann endlich zu ihrer Wohnung begeben kann, macht da niemand auf, man braucht also einen Schlosser. Etwa 20 Minuten nach der Aufforderung, 10 Minuten Fahrzeit eingerechnet, trudelte dann endlich jemand vom Schlüsseldienst ein und kam zusammen mit Polizeimeister Nemritz ins Haus. Thomas Scholl, das ist der leitende Ermittler, bedankte sich bei der Nachbarin für den Kaffee und die Auskünfte, die er bekommen hatte, schickte sie wieder nach unten. Das Schloss zu knacken dauerte nicht mal eine Minute, wobei Thomas Scholl den Eindruck hatte, dass der Schloss eine kleine Show abzog, die sich vermutlich in der Rechnung niederschlagen würde. Doch das war nicht sein Problem. Der Stuhl, der von innen unter der Türklinke klemmte, stellte auch kein wirkliches Hindernis dar. Der Schlosser war ein kompakter, kräftiger Mensch, der die Blockade mit 2/3 gegen das Türblatt beseitigte und anschließend meckerte: "Dafür werde ich aber nicht bezahlt." "Setzen Sie es trotzdem auf die Rechnung", sagte Scholl und bedauerte, dass er unbewaffnet war. Er war nicht auf die Idee gekommen, seine Dienstwaffe mitzunehmen, um ein verschwundenes Baby zu suchen. Er sah auch eigentlich keine Gefahr in einer verwirrten Frau, aber man konnte nie wissen. Am Ende lauerte sie ihn mit einem Brotmesser hinter der Badezimmertür auf. Als sie die Wohnung betraten, ließ er Nemritz den Vortritt und fand es lächerlich, wie der Polizeimeister vorschriftsmäßig geduckt mit gezogener Walter über den Stuhl hinweg in den Flur stieg und auch noch mit sonorer Stimme ankündigte: "Wir kommen jetzt rein, Frau Erzig." Im Anschluss warf Nemritz einen Blick in die einzelnen Räume, schaltete überall die Deckenlampen ein und verkündete 3-mal: "Sauber." Genau genommen hätte er "gesichert" sagen müssen, aber in der Aufregung, Nemritz machte sowas nicht alle Tage. Sauber galt wortwörtlich fürs Bad und ein Wohnzimmerchen, in dem nur Platz für eine 2-sitzige Couch, einen niedrigen Tisch und eine Anrichte war. Im Bad lag lediglich ein Blister auf der Ablage unter dem Spiegel, der ursprünglich 10 Pillen enthalten hatte, 2 waren noch drin. Um was es sich handelte, war auf der arg zerdrückten Aluabdeckung nicht mehr zu erkennen. In der Küche stand ein offener Margarinebecher. Auf dem Tisch daneben lagen Brotkrümel mit leeren Verpackungen von 200 Gramm Salami und einem Stück grober Leberwurst, sowie ein Messer mit Spuren von Margarine und Wurst an der Schneide. Beim Schlafzimmer sagte Nemritz dann verblüfft: Das gibt's doch nicht. Schauen Sie sich das an. Scholl stand noch im Flur, hatte die Küche im Blick und spürte kalte Luft aus dem Schlafzimmer strömen. Das Fenster stand offen. Es lag zum Hof hin, genau über dem Wohnzimmerfenster der Nachbarin. Vom Hof aus führte ein schmaler, ungesicherter Durchgang zu einer Parallelstraße. Und die Nachbarin hatte nichts von Annis Flucht mitbekommen. So wie Scholl die Lage einschätzte, musste es eine sorgfältig geplante und vorbereitete Flucht gewesen sein. Wer hatte denn eine Strickleiter griffbereit, wenn es plötzlich brenzlig wurde? Wer besorgte sich überhaupt eine Strickleiter, wenn er in einer Etagenwohnung lebte und nicht erwartete, irgendwann einen anderen Weg als den durch Tür und Treppenhaus zu nehmen? Dass sich die Leiter schon länger in Anni Erzigs Besitz befunden hatte und früher anderswo zum Einsatz gekommen war, konnte Scholl ausschließen. Der gesamte Seilkörper sah aus wie frisch gewaschen, gebleicht und gestärkt. Er fühlte sich feist und steif und fest an. Mit zwei blau lackierten Haken war das Teil am Heizkörper unter dem Fenster befestigt, hing über die Fensterbank ins Freie und reichte bis auf die Pflastersteine in den Hof hinunter. Wie Scholl kurz darauf feststellte, war am letzten Seiltritt unten ein alter Ledergürtel befestigt. Welchem Zweck der gedient hatte, wurde rasch klar. An diesem Gürtel hat Anni Erzig einen Koffer heruntergelassen. Und Thomas Scholl gerät zu der Erkenntnis, dass Anni Erzig nicht so harmlos sein kann, wie alle Welt glaubt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.